Ja, guten Morgen, liebe Geschwister. Wieder einmal hat der Herr uns diese Möglichkeit gegeben, uns hier zu versammeln, um ihn zu loben, auch anzubeten. Und natürlich wollen wir auch etwas von ihm hören. Es ist ein wunderbarer Schatz, den wir haben dürfen, und zwar die Bibel, das Wort Gottes. Und es ist mein Gebet, dass die Gedanken, die ich mit euch heute teilen möchte, dass sie uns zum Segen sind und Gott zur Ehre auch Frucht bringen werden in unserem Leben. Mit diesen ganzen Waldbränden um uns herum habt ihr bestimmt schon einmal diese Aussage gehört oder vielleicht auch selbst gesagt: Wir beten für Regen. Wir beten für Regen. Was meinen wir eigentlich damit? Glauben wir wirklich, dass unser Gebet etwas ausmacht, wenn wir beten? Ist es vielleicht einfach eine Hoffnung, dass wenn ich bete und ganz fest daran glaube, wird es schon geschehen? Oder sehen wir vielleicht das Gebet wie so eine Amazon-Bestellung an? Ich bete und dann erwarte ich, dass es kommt. Wisst ihr, ich war vor kurzem in 100 Mile House unterwegs und dort traf ich auf eine Gruppe von Feuerwehrmännern an und sprach mit ihnen kurz. Ich dankte ihnen für den Einsatz und dann fragte ich sie, ob ich für sie beten könnte, bevor sie losfuhren, um das Clinton-Feuer zu bekämpfen. Und die Antwort war ungefähr so: Naja, einigen hier wird es gefallen, anderen eher nicht, aber wir werden uns nicht daran stoßen, wenn du es tust. Und so schaute ich um die Runde, es waren einige Männer zusammen. Einige haben ihren Hut oder den Helm abgenommen, den Kopf gesenkt. Andere schauten sich in der Runde um und belächelten die Situation ein wenig. Als ich das so sah, dachte ich, ich sage kurz ein paar Worte, bevor ich bete. Und so sagte ich ihnen: Wisst ihr, ich glaube an die Macht des Gebets. Ich glaube, dass es Gott wirklich gibt. Er ist wirklich da, er existiert wirklich. Und wir glauben, dass er allmächtig ist. Und dann bete ich für sie, für Kraft, für Weisheit und auch das Gelingen im Kampf gegen dieses Feuer. Und dann ging ich so zu meinem Truck zurück und setzte mich hinein und ich zitterte vor Aufregung, wahrscheinlich noch mehr als hier vorne an der Kanzel. Und dann kam mir dieser Gedanke: Ich glaube an die Macht des Gebets. Was glaube ich eigentlich, wenn ich das sage? Ich glaube an die Macht des Gebets. Und es war dieser Gedanke, der mich dann dazu auch geführt hat, noch einmal ganz bewusst in das Wort Gottes hineinzuschauen und meine Theologie über das Gebet zu überprüfen. Und dazu einen Leitvers aus Jakobus, in den Kapitel 5, Jakobus Kapitel 5, Vers 16, die zweite Hälfte. Dieser eine Satz: Des gerechten Gebet vermag viel, wenn es ernstlich ist. Das Gebet eines Gerechten vermag viel, wenn es ernstlich ist. Ich möchte diesen Satz heute etwas genauer betrachten, denn darin steckt so viel. Natürlich werden wir nicht alles, was die Bibel über dieses große Thema, das Gebet, zu sagen hat, heute hier betrachten. Aber ich wollte eine Reihe von Fragen uns stellen und sie dann mit euch auch betrachten und antworten. Die erste Frage, die ich dazu stellen wollte zu diesem Text, ist: Was ist das Gebet? Was ist das Gebet und was ist es nicht? Erstmal, was ist es nicht? Und zwar, das Gebet ist nicht ein Ritual, das wir durchführen, um irgendeinen Zweck von Gott zu erzeugen. Das Gebet ist auch keine Nachricht, die wir Gott senden müssen, um ihn mitzuteilen von etwas, was er nicht weiß. Sondern das Gebet ist ein Gespräch mit unserem himmlischen Vater. Ich will das wiederholen. Das Gebet ist ein Gespräch mit unserem himmlischen Vater. Denn Jesus selbst lehrt uns so zu beten: Unser Vater im Himmel. Das Gebet fängt mit einer Beziehung zu Gott an. Gott ist unser Vater und wir sind seine Kinder. Er liebt uns und er sorgt sich um uns. Im Gebet richten wir unseren geistlichen Blick auf Gott und dadurch zeigen wir unsere Herzenseinstellung zu ihm, und zwar unseren Glauben. Und wir glauben, dass Gott uns hört. Wir glauben, dass Gott gut ist und dass er Gutes für uns vorhat. Und wir glauben auch, dass Gott alles in der Hand hat und vollkommen souverän ist. Nur die zweite Frage, die ich mir zu diesem Text oder diesem Vers gestellt habe und auch betrachten will, ist die Frage, wer ist gerecht? Denn es heißt ja, das Gebet des Gerechten oder des gerechten Gebet vermag viel. Also wer ist gerecht? Und hier möchte ich gleich vorweg sagen, wenn man diesen Vers so oberflächlich liest, könnte man leicht den Gedanken kommen, dass wenn einer sehr fromm lebt oder heilig lebt, dass Gott ihn eher hört. Aber das ist nicht der Punkt, der hier gemeint ist. Denn wenn wir diesen Vers oder diese Aussage im Licht des Neuen Testamentes im Kontext lesen und betrachten, dann sehen wir, wir werden gerechtfertigt alleine durch den Glauben an Jesus Christus, der für uns das Sündopfer gebracht hat und dadurch unsere Schuld, die wir vor Gott haben, bezahlt hat. Wir werden nun von Gott gerecht angesehen, nicht aufgrund unserer eigenen Leistung, sondern aufgrund dessen, was Jesus für uns getan hat. Simul justus et peccator. Gleichzeitig gerecht und Sünder. Martin Luther schrieb diese Wörter und er hat sich ebenfalls intensiv mit diesem Thema auseinandergesetzt, denn er litt sehr unter seinem Schuldbewusstsein. Er wusste, dass er niemals Gerechtigkeit nach Gottes Maßstab aus eigener Kraft erreichen könnte. Aber er fand Frieden und Ruhe in dieser biblischen Gewissheit, dass Jesus Werk am Kreuz genug war, seine Schuld zu bedecken. Und dass es allein der Glaube daran an Jesus Christus ist und an dieses Werk, das wir aus Gnaden auch empfangen haben, diesen Glauben, dass wir gerechtfertigt werden. Nichts mehr ist nötig, aber auch nichts anderes ist fähig, uns gerecht zu machen. Das möchte ich noch einmal wiederholen. Nichts anderes ist nötig, aber auch nichts anderes ist fähig, uns gerecht zu machen, als dieses Werk am Kreuz. Also ein Gerechter ist nicht einer, der perfekt ist oder heilig lebt, sondern ein Gerechter ist einer, der auf Gott vertraut, ihm glaubt, der sich zu ihm wendet, der danach strebt, ihm Gott die Ehre zu bringen und ihm im Gehorsam zu folgen, der seine Sünden bekennt, anstatt sich hinter einem frommen Leben zu verstecken. Der auch in dieser Bewusstheit lebt oder diesem Bewusstsein lebt, dass er völlig von Gott abhängig ist. Geschwister, das ist so wichtig. Und wenn wir diesen Vers 16 genau betrachten, sehen wir kurz davor, bevor wir diesen Abschnitt gelesen haben, heißt es, bekennt einander die Sünden und betet füreinander. Die Sünden bekennen und zu beten. Also ein Gerechter ist nicht einer, der nicht sündigt, sondern einer, der ehrlich vor Gott kommt und seine Schuld einsieht. Nun die dritte Frage, was bedeutet es mit vermag viel? Eine andere Übersetzung sagt vielleicht, hat viel Kraft. Und wieder möchte ich zuerst sagen, was es nicht bedeutet. Es bedeutet nicht, dass das Gebet so eine magische Kraft besitzt. Es ist kein Zauberspruch, den man ganz richtig sagen muss, also richtig aussprechen muss, und dann wird etwas geschehen. Das ist es nicht. Das Gebet ist auch nicht ein Wunschautomat, in dem man etwas ganz Bestimmtes reinwirft, zum Beispiel Gutes tun oder Geld zu spenden, oder in eine gewisse Weise seine Zeit investieren und dann denken, dass in diesem Automat habe ich das investiert und dann kommt aus diesem Wunschautomat etwas Bestimmtes raus. Das ist es nicht. Denn die Kraft liegt nicht selber in dem Gebet, sondern die Kraft liegt bei Gott. Es bedeutet, dass Gott die Kraft hat und es seinem Willen entspricht, die Gebete seiner Kinder zu erhören. Wenn wir beten und richten unseren geistlichen Blick auf Gott. Wir glauben, dass er fähig ist. Wir glauben, dass Gott gut ist. Wir glauben auch, dass er uns hört. Und dann dürfen wir miterleben, Diese Erhörung ist ein Miterleben, was Gott tut. Es ist nicht heraus erzeugt durch das, was wir getan haben, sondern was Gott tut. Und wir dürfen es miterleben. Hier ist es ganz wichtig, dass es auch heißt, vermag viel. Es heißt nicht, dass mein Wunsch oder mein Wille oder meine Vorstellung in Erfüllung geht. Denn Gott kann auf ganz verschiedene Art und Weise ein Gebet erhören. Manchmal erhört Gott ein Gebet, indem er die Situation verändert, für die wir beten. Zum Beispiel, wir beten für Regen. Und Gott schenkt dann den Regen und es erfrischt das Land. Manchmal erhört Gott, indem er die Person, für die wir beten, verändert. Zum Beispiel, man betet für ein Familienmitglied, das noch nicht bekehrt ist. Und Gott arbeitet im Herzen dessen und dieser kommt zum Glauben. Aber oft ist es so, und vielleicht meistens ist es so, dass Gott das Gebet erhört, indem er uns verändert und uns nach seinem Willen zurechtrückt oder ausrichtet. Man darf Gottes Willen erkennen und seine Ziele und Wünsche verändern sich. Oder ganz einfach seine eigene Zufriedenheit. Jakobus nimmt das Beispiel von Elia. Und zwar in den Versen 17 und 18 lesen wir, so Jakobus Kapitel 5, Vers 17 und 18. Elia war ein schwacher Mensch wie wir. Und er betete ein Gebet, dass es nicht regnen sollte. Und es regnete nicht auf Erden 3 Jahre und 6 Monate. Und er betete abermals und der Himmel gab Regen und die Erde brachte ihre Frucht. Hier sehen wir, Elia betet und Gott verändert die Situation. Vielleicht denken wir aber, wenn wir diesen Vers lesen, dass natürlich erhört Gott Elias Gebet. Er ist ja ein heiliger Prophet. Er war derjenige, der Feuer vom Himmel herunter gebeten hat. Und er war derjenige, der später auch entrückt wurde, als der feurige Wagen vom Himmel kam. Aber wenn wir genau hier lesen, dürfen wir nicht übersehen, was Jakobus hier schreibt. Elia war ein schwacher Mensch wie wir. Also Gott tat nicht, was Elia bat, weil Elia so gut und gerecht war oder so heilig war. Es wäre auch falsch zu denken, dass je gerechter ich lebe, desto mehr hört Gott meine Gebete. Nein, sondern Gott erhört das Gebet nach seinem eigenen, heiligen und vollkommenen Willen. Gott ist souverän. Gott tut, was ihm gefällt. Und wenn wir beten, beten wir nach seinem Willen. Jesus selbst lehrt uns im Vater unser, das können wir in Matthäus Kapitel 6, Vers 10 nachlesen, wo er sagt oder seinen Jüngern beibringt das Gebet, dein Wille geschehe, wie im Himmel, so auch auf Erden. Und wenn wir Jesus' Beispiel anschauen, im Garten Gethsemane, als er betete, Herr, wenn es möglich ist, dann gehe dieser Kelch an mir vorüber, aber nicht wie ich will, sondern wie du willst. Und auch in 1. Johannesbrief, Kapitel 5, Vers 14, heißt es, das ist unsere Zuversicht, die wir zu ihm haben. Wenn wir um etwas bitten nach seinem Willen, so hört er uns. Also unser Gebet ist vollkommen von dem Willen Gottes abhängig. Es ist nicht meine Gerechtigkeit plus mein Gebet, Gott gibt mir, was ich will. Nein, wenn wir mit Gott wandeln, das heißt, wenn wir nach seinem Ratschluss und seiner Führung folgen, dann können wir getrost und mutig vor Gott treten und wissen, dass er uns hört und er wird seinen Willen ausführen. Und was auch immer die Antwort ist, sie ist gut für uns und sie dient zu Gottes Ehre. Ein Gerechter, kein Perfekter. Das ist der Trost, den wir heute hier haben dürfen. Jakobus sagt nicht, das Gebet eines Perfekten vermag viel, sondern das Gebet eines Gerechten vermag viel. Und dann weist er sofort auf Elia und seine Schwächen hin. Denn Elia hatte Ängste. Elia hatte Anfechtungen. Elia war schwach. So wie ich und du. Doch jeder, der von uns glaubt, dass Jesus Christus seine Errettung ist, darf dadurch ermutigt sein. Dein Gebet macht viel aus. Denn Gott hört dich und Gott arbeitet. Wenn wir Elias Leben so betrachten, im ersten und zweiten Buch der Könige können wir davon lesen, dann sehen wir, dass in seinen Gebeten und in seinen, was er ausgeführt hat, sehen wir Gottes Willen. Der ist immer wieder zu finden. Gottes Beauftragung oder sein Wille. So spricht der Herr, lesen wir oft, wenn er redet. Elia suchte ständig die Nähe Gottes auf, damit er die Stimme Gottes klar hören konnte und dadurch den Willen Gottes erkennen konnte. Naht euch zu Gott. Jakobus ermutigt uns damit im vierten Kapitel, also Jakobus Kapitel 4, Vers 8, naht euch zu Gott, so naht er sich zu euch. Indem wir Gott aufsuchen, das heißt um Gottes Wort lesen oder der Predigt zuhören, aber selbst auch im Gebet Gottes Nähe aufsuchen, so lässt Gott sich finden. Jesus selbst sagt, wer suchet, der findet. Matthäus 7, Vers 7. Nun, Gott kennt schon deine Lage. Du musst ihn nicht darüber benachrichtigen, was vorgefallen ist. Du musst ihm auch nicht erklären, wie es dir geht. Du musst ihm nicht erst mitteilen, was du gerne haben möchtest. Gott weiß Bescheid. Und doch will Gott, dass wir zu ihm kommen im Gebet. Denn Gott will Beziehung mit uns haben. Gott will Gemeinschaft mit uns haben. Und das war auch der Grund, warum er den Menschen geschaffen hat. Und obwohl der Mensch gefallen ist und dann durch die Sünde wir, die sündige Menschheit, von Gott getrennt worden sind, hat Gott einen Weg gemacht, damit wir wieder zu ihm kommen dürfen. Jesus starb am Kreuz. Der Vorhang im Tempel zerriss von oben nach unten. Das war es für ein Wunder. Und jetzt dürfen wir ganz persönlich zu Gott kommen, ihn kennenlernen und Gemeinschaft mit ihm haben. Noch eine weitere Frage, die ich hier betrachten möchte, auf die ich eingehen möchte, ist, was kann das Gebet oder die Erhörung des Gebetes stören? Was kann das Gebetsleben stören? Und so ein paar Gründe. Ein Grund davon ist die Sünde. Aus Psalm 66, Vers 18, da schreibt der Psalmist, wenn ich Ungerechtes vorgehabt hätte in meinem Herzen, so hätte der Herr mich nicht gehört. Denn in Sünden zu leben, heißt sich von Gott abzuwenden. Man unterbricht diesen geistlichen Blickkontakt. Und so wie auch Petrus, als er seinen Blick von Jesus abtat und so auf den Sturm richtet, dann fing er an zu sinken. Und so können auch wir anfangen, in unseren Sünden immer tiefer zu sinken, bis wir uns umkehren, wieder unseren Blick auf den Herrn richten, der unsere Hilfe ist, und ihn demütig und ehrlich anrufen. Der zweite Grund, warum unser Gebetsleben vielleicht gestört werden könnte, sind unsere Absichten. Wenn wir falsche Absichten oder Motive haben, und zwar in Jakobus Kapitel 4, Vers 3 lesen wir, ihr bittet, aber empfängt nicht, weil ihr in böse Absicht bittet, nämlich damit ihr für eure Gelüste vergeuden könnt. Wir können das Gebet nicht dazu ausnutzen, um unseren eigenen Geiz oder unseren Stolz oder unsere Gier zu füttern. Gott durchschaut das Herz und unsere Gedanken. Der dritte Grund oder ein dritter Grund ist die Unvergebung. Jesus lehrt uns zu vergeben. Markus Kapitel 11, Vers 25, dort lesen wir diese Worte. Und wenn ihr steht und betet, so vergibt, wenn ihr etwas gegen jemanden habt, damit euch euer Vater im Himmel auch vergebe eure Übertretungen. Manche von euch werden in eurer Bibel einen 26. Vers finden. Der ist nicht in allen Übersetzungen zu sehen. Und das ist darum, weil er nicht in den ersten Manuskripten zu finden war. Er tauchte erst später in manchen Handschriften auf. Und dieser Vers, der 26. Vers, heißt so sinngemäß, wenn ihr aber nicht vergibt, so wird euch euer Vater im Himmel auch nicht vergeben. Eine Parallelstelle dazu wäre Matthäus Kapitel 6, die Verse 14 und 15. Aber wir können auch an das Gleichnis denken, das Jesus selbst uns beigebracht hat von dem Schalkknechten, der seinen Mitknechten diese kleine Schuld nicht vergeben hat. Obwohl der König ihm die Schuld, diese große, unbezahlbare Schuld vergeben hat. Das ist die Lehre Jesu, die wir in Matthäus Kapitel 18, Vers 23 bis 35 finden. Es ist wichtig zu vergeben. Gott lehrt das. Jesus selbst lehrt uns das. Noch ein Grund ist der Zweifel. Der Zweifel selbst kann auch unser Gebetsleben oder die Erhörung unseres Gebetes stören. Und zwar, Jakobus spricht schon im ersten Kapitel seines Briefes darüber, dass wenn wir bitten, dass wir glauben sollen und nicht zweifeln sollen. Die Verse 6 und 7 im ersten Kapitel Jakobusbriefes, da schreibt er: Er bitte aber im Glaube und zweifle nicht. Denn wenn er zweifelt, gleicht er einer Meereswoge, die vom Winde getrieben wird. Ein solcher Mensch denke nicht, dass er etwas von dem Herrn empfangen werde. Wir dürfen vertrauen, dass Gott gut ist, dass er uns liebt und dass er uns hört. Glauben bedeutet nicht, etwas vorzutäuschen oder vorzumachen, sondern es bedeutet, ein volles Vertrauen auf Gott zu haben und auf sein Wesen. Dazu vielleicht eine kleine Begebenheit aus meiner Kindheit. Ich weiß nicht genau, wie alt ich war, aber ich war noch ein kleines Kind. Und wir waren so mit unseren Verwandten zusammen und meine kleine Cousine, vielleicht 4, 5 Jahre alt in der Zeit, hat etwas gesucht. Ich glaube, sie hat ein Spielzeug, das sie gern hatte, verloren. Und so sagte meine Tante dann zu uns allen Kindern: Kommt, wir kommen uns zusammen, wir werden beten und dann gehen wir suchen. Vielleicht finden wir das Spielzeug. Und so beten wir und alle Kinder gingen so im Haus verteilt, um nach diesem Spielzeug oder diesem Gegenstand zu suchen. Aber schon nach ein paar kurzen Minuten sagte meine kleine Cousine dann: Ich wusste doch, dass das Gebet nichts bringt. Und damit hörten auch alle auf zu suchen. Damit war die Suche beendet. Ist vielleicht ein schwaches Beispiel. Ist vielleicht auch etwas schmunzelig. Aber es zeigt uns doch, wie unsere Herzen manchmal den Zweifel zulassen. Und dann stört es unser Gebetsleben oder hemmt uns komplett zu beten. Es haltet uns ab davon zu beten. Und dadurch verpassen wir vielleicht die Segnung oder die Erhörung, die Gott für uns vielleicht bereit hätte. Nun, das Fazit, das wir aus dem Jakobusbrief über die Kraft des Gebetes ziehen können, ist dieses. Das Gebet eines Menschen, dessen Glaube auf Gottes Güte, Allmacht und Souveränität baut, wird viel Erhörung erleben. Ich werde das noch einmal wiederholen hier. Das Gebet eines Menschen, dessen Glaube auf Gottes Güte, Allmacht und Souveränität baut, wird viel Erhörung erleben. Darum lasst uns ständig zu ihm treten, im Gebet und glauben, dass er uns hört. Stellt euch mal vor, ein Kind würde niemals zum Vater kommen, niemals den Vater um etwas bitten und niemals mit dem Vater reden, sondern einfach nur denken: Mein Vater weiß schon, was ich brauche. Dieses Kind würde so viel verpassen, was es nur in der Beziehung zu seinem Vater erleben könnte. Und so wie ein Vater mit seinem Kind Gemeinschaft haben möchte, will Gott mit uns Gemeinschaft haben, uns, seinen Kindern. Er möchte mit uns in einer innigen Beziehung leben. und uns seine Liebe, seinen Frieden und seine Segnungen zuteil werden lassen. Und das Schönste, das Wunderbarste am Gebet ist nicht einmal, dass Gott uns hört. Das ist schon ein schönes Ding. Das ist schon ein wunderbares Ding. Aber das Schönste ist, dass der Schöpfer des ganzen Universums, er lädt uns ein, in seine Gegenwart zu treten und er nennt uns seine Kinder. Das Gebet verändert nicht nur Situationen. Es verändert Menschenherzen. Es verändert unsere Herzen. Es stärkt unseren Glauben und es vertieft unsere Beziehung zu Gott. Und es erinnert uns auch daran, dass wir die Last des Lebens nicht alleine tragen. Ich möchte uns zum Abschluss noch mit einem Gedanken aus Epheser 3, Vers 20, den Gedanken mitgeben und dann lasst uns zusammen beten. Aus Epheser 3, Vers 20. Dem aber, der überschwänglich tun kann, über alles hinaus, was wir bitten oder verstehen, nach der Kraft, die in uns wirkt, dem sei Ehre in der Gemeinde und in Christus Jesu zu aller Zeit, von Ewigkeit zu Ewigkeit. Amen.